Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Deutschland und Frankreich galten zusammen immer als Motor Europas. Wie steht's heute um die Freundschaft beider Länder? Das fragen wir die deutsch-französische Politikwissenschaftlerin Claire de Mesmes. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sah das bei seinem Deutschlandbesuch im letzten Jahr so.
Diese untrennbare Verbindung zwischen Deutschland und Frankreich ist die Formel, die Gleichung, durch die unsere beiden Länder nach dem Zweiten Weltkrieg aufblühen konnten, als fundamentales Bindeglied Europas.
Die deutsch-französischen Beziehungen, gleich eines unserer Themen. Außerdem eine prominente Uraufführung. Bei den Salzburger Festspielen spielt der große Schauspieler Jens Harzer das neue Stück vom großen Dichter Peter Handke. Zuerst aber zu einer der zentralen Akteurinnen der Black Art Bewegung, Betty Saar. Die US-amerikanische Künstlerin ist im Alter von 99 Jahren gestorben. Sie hat sich seit den 70er Jahren künstlerisch mit Themen wie schwarze Identität, Feminismus, aber auch Spiritualität und Mystik beschäftigt. Vor allem mit Collagen und Assemblagen aus gefundenen Materialien. Ihre erste Einzelausstellung hatte sie erst 2016.
I didn't have any way of expressing it, except I found out that I could use negative and derogatory symbols that supported racism and turn them around to be a positive thing.
Betty Saar, sie musste sich ausdrücken und hat negative, rassistische Symbole gewendet in etwas Positives. Ihre erste Arbeit 1972 hieß Aunt Jemima und modifizierte eine rassistische Werbefigur. Ich habe die Kunstkritikerin Claudia Dichter gefragt, was das für eine Arbeit ist.
Ja, sie hat also tatsächlich diese Aunt Jemima, die wirklich jeder in den USA kannte, so eine schwarze Mami-Figur, so ein bisschen dicklich, freundlich, servil, die also dieses rassistische Stereotyp bediente, die schwarze Hausangestellte in einem weißen Haushalt. Sie hat diese Figur genommen und hat die in einen Holzkasten gestellt. Aber in der einen Hand hält die Figur einen Besen und in der anderen eine kleine Gewehrattrappe. Und das war natürlich ein unglaubliches Empowerment dieser Figur, plötzlich eine kämpferische Frau. Und das Ganze ist ja entstanden auch zu der Zeit der Black Power Szene, des Black Art Movements. Und es war so, dass wirklich schwarze KünstlerInnen, AktivistInnen, KulturkritikerInnen Betty Saars Arbeit gefeiert haben und eben als Symbol der Selbstermächtigung schwarzer Frauen auch gesehen haben. Also da sieht man, dass ihre Arbeit auch ganz stark politisch verwurzelt war, ohne dass sie sich jetzt jemals selbst als Aktivistin bezeichnet hätte.
Diese Aunt Jemima, das hat Betty Saar immer wieder gesagt, war eine direkte Reaktion auf die Ermordung des schwarzen Bürgerrechtlers Martin Luther King. Also eine Frau, eine schwarze Frau in Dienstbotenkleidung mit der Waffe in der Hand, ein Symbol dafür, dass die Unterdrückung gewendet werden kann in Selbstbefreiung. Wie war das denn im Fall von Betty Saar? Sie ist 1926 geboren. Wird sie durch die Politik, durch den politischen Aktivismus zur Künstlerin?
Also sie wollte eigentlich ursprünglich schon Kunst studieren, was ihr aber als schwarze Frau erstmal so nicht möglich war. Deshalb hat sie erstmal das Design studiert und ist dann aber eigentlich durch ganz viele persönliche Begegnungen dazu gekommen, dass sie gesagt hat, mir reicht es nicht, Design zu machen, mir reicht es nicht, Druckgrafik zu machen. Auch die druckgrafischen Techniken hat sie dann für sich entdeckt, sondern die Kunst der Assemblage kam in ihr Leben. Und es gab da zwei ganz wichtige Inspirationsquellen. Zum einen die berühmten Watchtower bei Los Angeles, also in dem Stadtteil Watts, da lebte ihre Großmutter und da ist Betty Saar ganz oft vorbeigegangen an diesen Watts Tower. Bis zu 30 Meter hohe Türme, gebaut aus allen möglichen Fundstücken, aus Stahl, aus Draht, Flaschenkorken, zerbrochene Teller. Und ein Autodidakt, ein italienischer Einwanderer, hatte diese Türme also über Jahrzehnte gebaut und sie war vollkommen fasziniert davon, was man aus gefundenen Materialien machen kann. Und dann hat sie 1967 eine Ausstellung von Joseph Conner gesehen. Und Cornell ist ja jemand, der auch gefundene Objekte in Boxen, in Rahmen, in Kisten gebaut hat. Und das war wirklich so ein Schlüsselerlebnis, das hat sie auch immer wieder betont. Und 3 Jahre hat sie dann erstmal selber Material gesammelt. Sie hatte zu dem Zeitpunkt auch schon Kinder, sie hat insgesamt 3 Töchter und sie hat immer zu Hause gearbeitet. Und ihr Atelier sah wirklich aus wie eine Mischung aus Rumpelkammer und Flohmarkt, wo sich also die unterschiedlichsten Dinge von Holzbügeln über kleine Skulpturen Skulpturen, über Figuren, über Gläser, über Glasaugen gestapelt haben und aus diesem Fundus hat sie dann geschöpft.
Also es sind Arbeiten, die sich zusammensetzen, durchaus auch aus Alltagsgegenständen. In Deutschland kann man das auch sehen, im Museum Ludwig zum Beispiel in Köln. Das hat Betty Saar 2020 mit dem Wolfgang-Hahn-Preis ausgezeichnet und deswegen sind dort auch Arbeiten zu sehen. Was sind das für Arbeiten?
Also es gibt eine Radierung, es gibt ein Künstlerbuch, aber ganz entscheidend ist eine Collage, so eine Assemblage, The Divine Face, auch aus dem Jahre 1970-71, eine ganz typische Arbeit von ihr. Also an so einer Art Holzbügel hängt eine braun gegerbte Kuhhaut, darauf montiert Schlangenhaut, Pfauenfedern, unten hängen lange Schnüre, da sind Knochenteile reingebunden und unterhalb dieser Kuhhaut, die so eine gitterförmige Struktur freilässt, sieht man ein gemaltes Gesicht. Zwei Augen, die gucken aber in ganz verschiedene Richtungen, eins nach unten und eines hoch zu Gott. Und das ist für sie so eine Art visueller Talisman in der Tradition des Mojo. Und dieser Mojo kommt eben aus afroamerikanischen und afrodiasporischen Traditionen. Talismänner, die eben schützen und Glück bringen. Und das ist sozusagen der zweite Pol ihrer Arbeit. Neben diesen politischen Werken ist sie ganz tief in spirituellen Traditionen, in mystischen Elementen verwurzelt. Und das ist hier in Köln im Museum Ludwig dann zu sehen.
Betty Saar hat sich engagiert mit ihrer Kunst. Wie wichtig ist sie gewesen für die Black Art Bewegung?
Sie war damals wahnsinnig wichtig, gerade durch diesen eigenständigen Weg, gerade in ihrer Rolle als Frau. Sie ist aber auch wichtig für Künstlergenerationen, die danach kamen. Also zum Beispiel eine Künstlerin wie Kara Walker oder Simone Leigh, die letztens auf der Biennale in Venedig zu sehen war, weil sie eben gezeigt hat, wie man auch Bilder und Objekte der Unterdrückung nutzen kann, um ganz eigene, widerständige Bildwelt aufzubauen. Die wären ohne das Werk von Betty Saar so nicht denkbar und die haben sich auch immer ganz explizit auf sie als großes Vorbild gerade dieses Black Power Art Movements berufen.
Claudia Dichter über die US-amerikanische Künstlerin Betty Saar, die im Alter von 99 Jahren gestorben ist.
Gemeinsam oder einsam? Über Solitäre und Rudeltiere in der Kultur.
Ja, wie kommen wir zusammen und wollen wir das überhaupt? Die Frage ist aktuell im Kleinen und Persönlichen, genau wie im Großen Weltpolitischen. Nicht nur im Verhältnis Europa-USA ist das Rudel auseinandergelaufen. Auch innerhalb Europas scheint die Rudelbildung, die ja den Frieden sichern sollte, brüchig zu werden. Und auch die deutsch-französische Freundschaft, einst Motor Europas, scheint in der Krise. Claire Demesmé ist Politikwissenschaftlerin, leitet das Institut Français in Bonn und ist in beiden Kulturen zu Hause. Ich habe sie gefragt, wie sie denn die deutsch-französischen Beziehungen beurteilt. Ist da aktuell noch Rudelbildung zu erkennen oder nur noch Solitäre?
Ach, die deutsch-französische Zusammenarbeit, das ist eine never-ending Geschichte, um das im guten Deutsch zu sagen. Also erstmal, ohne diese Zusammenarbeit läuft es nicht in Europa. Und das ist eine historische, das ist eine politische Tatsache. Wenn Paris und Berlin streiten, dann ist alles blockiert. Klar ist, und das war immer schon so, und das bleibt so, wir Deutsche und Franzosen, wir ticken anders. Wir haben unterschiedliche Interessen, wir haben unterschiedliche Traditionen, wir haben sogar unterschiedliche politische und administrative Systeme und das macht die Zusammenarbeit wirklich nicht einfach. Das ist oft mühsam. Aber die aktuellen geopolitischen und wirtschaftlichen Krisen zeigen, ja, gemeinsam zu handeln ist keine Option. Das ist, ich denke, eine Überlebensfrage für Europa sogar.
Ja, braucht man vielleicht ein neues Narrativ, eine neue Erzählung, nachdem die Friedenssicherung in Europa jetzt jedenfalls zwischen Frankreich und Deutschland sehr lange gut funktioniert hat, durch die Zusammenarbeit, durch die Europäische Union, geht es ja jetzt eher darum, in die Welt hinauszuschauen und Europa zu positionieren zwischen den Großmächten USA, Russland und China. Dazu muss Europa ja eigentlich zusammenkommen. Kann man das anders erzählen vielleicht?
Ja, ganz genau. Wir brauchen eine neue Erzählung. Wir, nicht nur Deutsche und Franzosen, sondern Europa ganz generell. Die klassische Erzählung ist, wir haben Frieden erreicht. Durch Zusammenarbeit, durch Versöhnung und Annäherung wurde Frieden geschaffen. Und sehr lange hat man gedacht, naja, das haben wir für alle mal geschafft. Und das stimmt auch, es herrscht Frieden zwischen uns, zwischen den europäischen Nachbarn, zwischen Deutschland und Frankreich. Aber jetzt haben wir mit einem, seit ein paar Jahren schon, mit einem neuen Angriffskrieg auf europäischem Boden zu tun. Und da müsste sich dieses Narrativ ändern. Dieses Narrativ müssen wir aktualisieren. Rund um Frieden herum. Also wenn man sieht, dass das FCAS-Projekt, also Kampfjet, das Projekt zwischen Deutschland und Frankreich vor ein paar Wochen gescheitert ist, dann sieht man, hier brauchen wir Zusammenarbeit, auch in der Verteidigungspolitik, in der Außenpolitik, weil die Welt sich stark verändert hat. Also Sie haben die großen Mächte da erwähnt, ja, China, USA, die Welt verändert sich drastisch, sehr, sehr schnell. Und die Frage ist, wie wollen wir uns positionieren als Europäer? Also das geht viel weiter als vor ein paar Jahren. Das ist ein globaler Gedanke. Das ist hart natürlich, aber das ist auch sehr stimulierend als Idee.
Trotzdem sind die Blicke auf die Welt ja ganz andere. Vielleicht müssen die auch weiter zusammengeführt werden. Frankreich ist wirtschaftlich weniger stark als Deutschland, aber Atommacht und guckt mit seinen Überseegebieten sicher auch ganz anders auf die Welt. Laufen die Interessen da auseinander?
Wir haben tatsächlich unterschiedliche Interessen, aber wir haben auch gemeinsame Herausforderungen zu meistern, schon geopolitisch, auch wirtschaftlich. Und ich sage manchmal, Deutsche und Franzosen leben nicht auf demselben Planeten. Warum? Weil wir die Welt anders sehen. Ja, klar, Nuklearmacht, das ändert einiges. Oder der ständige Sitz im UN-Sicherheitsrat für Frankreich, das ändert die Art und Weise, wie man die Welt versteht, wie man die eigene Position in der Welt wünschte und sich vorstellte. Zum Beispiel Indo-Pazifik. Die Strategie Deutschlands im indopazifischen Raum, ja, es geht in erster Linie um Wirtschaft. Es geht um die Sicherung der Wege für die Wirtschaft, für den Export. Frankreich versteht sich als indopazifische Macht. Das ist ein Erbe von der Kolonialgeschichte, aber nicht nur. Heutzutage lebt auch ein Teil von der französischen Bevölkerung dort. Und der Blick geht in Richtung Verteidigungspolitik. Also es sind viele Unterschiede, aber diese Unterschiede kann man auch nutzen als komplementär. Weil das erweitert unser Horizont und das erfordert wirklich viel Arbeit und viel, viel Austausch.
Die Politik ist die eine Ebene, die andere Ebene ist die Zivilgesellschaft. Die ist ja seit dem Zweiten Weltkrieg ganz aktiv gewesen und da ist eigentlich auch viel erreicht worden. Wo stehen wir denn da aktuell?
Ja, also die Politik öffnet Türen. Aber die Zivilgesellschaft schafft Resilienz. Und es gibt etwas, das wir nie vergessen dürfen. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren es Bürgerinnen und Bürger, die sich zuerst wieder begegnet sind. Also das alles wie Städtepartnerschaften, Schüleraustausch, kulturelle Initiativen. Das alles hat begonnen, bevor die Politik gehandelt hat. Und genau darin liegt die Besonderheit von der deutsch-französischen Beziehung. Und insofern ist Kultur nicht nur dieses nice to have. Sie ist wirklich der Kitt, der unsere Länder zusammenhält. Und das war früher der Fall und das ist nach wie vor der Fall. Und deswegen müssen wir das unbedingt pflegen.
In schwierigen Zeiten, muss man sagen, weniger junge Französinnen und Franzosen lernen Deutsch. Filme, Mode, Musik, Literatur, die kommen eher irgendwie aus Frankreich nach Deutschland als umgekehrt. Ist die deutsche Kultur vielleicht für Französinnen und Franzosen gar nicht interessant?
Ja, also das gilt für beide Seiten, dass das Interesse weniger ausgeprägt ist als vor ein paar Jahren und als vor ein paar Jahrzehnten. Ja, Sie erwähnen das. Frankreich hat einen Vorteil bei dem Image, also Mode, Lebensart, Luxus und das exportiert sich fast von selbst. Und dagegen wird Deutschland oft durch eine technische, durch eine wirtschaftliche Brille gesehen in Frankreich. Aber ich denke, das eigentliche Problem sind auch die Klischees, und zwar auf beiden Seiten. In Frankreich, und das zeigen regelmäßig Umfragen, auch ganz aktuelle, sieht man die Deutschen als fleißig, als effizient, als mächtig. Und naja, was man in Deutschland über Frankreich, über die Französinnen und Franzosen sieht oder denkt, das ist dieses Douceur de vivre, Liberté toujours, um eine berühmte Werbung zu nennen. Und ja, diese Bilder sind griffig. Aber die Realität ist viel komplexer, sie ist vielfältiger. Und deswegen ist es auch die Aufgabe von der Kulturarbeit, diese Schablonen zu bereichern, damit wir den Nachbarn auch so sehen, wie er wirklich ist und ja nicht nur, wie wir ihn sehen möchten.
Das ist ja auch Ihre Arbeit am Institut Français in Bonn. Da planen Sie zum 150. Geburtstag Konrad Adenauers, des ehemaligen deutschen Bundeskanzlers, eine Veranstaltung, die heißt: Es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Wie lebt sie denn? Was können wir denn tun für sie?
Ach, wir können einiges tun und eben nicht nur in der Politik, auch in der Zivilgesellschaft. Wir brauchen dafür junge Menschen. Dann, wenn sie einmal an einer Begegnung teilnehmen, ich denke an das deutsch-französische Jugendwerk, dann sehen sie, au, das ist ein Land, das ich mir ganz anders vorgestellt hatte. Und die Menschen auf der anderen Seite in diesem Land haben auch ähnliche Probleme wie ich oder ähnliche Sorgen oder ähnliche Hoffnungen. Und da fängt es an. Das ist eine Horizonterweiterung. Da kann man auch Interesse schaffen und vor allem eine gewisse Solidarität in dem Denken. Ich habe das in einem Forschungsprojekt untersucht und die Ergebnisse sind oft verblüffend.
Claire de Mesmer über die deutsch-französischen Beziehungen und warum wir sie brauchen. Wir bleiben in Nachbarländern, wechseln aber nach Österreich. Die Salzburger Festspiele zeigen das neue Stück des österreichischen Literaturnobelpreisträgers Peter Handke. Das ist eine Uraufführung und Handke-Uraufführungen gab es schon einige in Salzburg. Zum Beispiel 2011, die dann vielfach andernorts nachgespielte Geschichte von Handkes Kärntner slowenischen Familie. Immer noch Sturm hieß das Stück damals. Als Handke war damals auf der Bühne der Schauspieler Jens Harzer, der nun gestern auch wieder mit dabei war. Bei der Uraufführung von Handkes jüngstem Stück Schnee von gestern, Schnee von morgen. Inszeniert hat Regie-Altmeister Jossi Wieler und zugeschaut Christoph Leibold.
Wozu bloß bin ich geboren, wenn ich das bloß wüsste?
Aber wozu willst du für etwas geboren sein? Musst du denn für etwas geboren sein?
Ja. Ein zentrales Motiv von Peter Handkes Werk war schon immer die Welt- und Selbstbefragung. Und sie wird es mutmaßlich bleiben, solange der Autor weiterschreibt. Fast alle seine Stücke könnten den Titel eines deutlich älteren tragen. Das Spiel vom Fragen. Das gilt nun auch für das neue Stück. Endgültige Antworten sind dabei freilich auch diesmal nicht zu erwarten. Denn was sich in einem Moment als Einsicht einstellt, erweist sich bei Handke schon im nächsten als Schnee von gestern, der sich in der Sonne schmelzend in nichts auflöst. Und mit dem Schnee von morgen wird es übermorgen nicht anders sein. Kurzum, es ist wie eh und je bei diesem Autor, als ob er sich permanent selbst ins Wort fällt. Und so ist es auch durchaus stimmig, wenn Uraufführungsregisseur Jossi Wieler diesen inneren Monolog auf zwei Personen aufteilt.
Es wird schon.
Oder auch nicht. Nie mehr.
Oder doch?
Jens Harzer und Marina Galic tragen wie Handke schmale Oberlippenbärte. Ansonsten treten sie jedoch keineswegs als Peter Handke Lookalikes auf. Eher gleichen sie zwei traurig-komischen Beckett-Clowns. Sie tragen Hochwasserhosen, dazu schwarze Mäntel mit Westen darunter, aber keine Hemden. Was auch immer Harzers Figur ausspricht, Galics Figur scheint dagegen Einspruch zu erheben.
Freund, du musst das übersehen lernen.
Zu spät.
Nein, dazu ist es nie zu spät.
Sprache gewordenes Denken ist, wie stets bei Handke, so auch hier, der Schlüssel zur Welt, der alles und zugleich nichts aufschließt. Um mit Samuel Beckett zu sprechen, auf den die Kostüme der Inszenierung anspielen, wieder scheitern, besser scheitern, mehr ist nicht drin. Denn Letztgültiges bleibt dem Menschen versperrt. Weshalb Handke ein tiefsitzendes Misstrauen gegen alle hegt, die sich auch nur andeutungsweise im Besitz der Wahrheit wähnen. Erkenntnis, Hunger und Skepsis gehen bei ihm Hand in Hand. Der unablässige Einwand, selbst gegen die eigenen Überzeugungen, wird so exzessiv durchexerziert, dass es bei aller Kunstfertigkeit etwas sehr Mühsames, höchst Enervierendes hat. Manisch bis zur Manieriertheit. Jossi Wieler verkneift sich Regietheatereitelkeiten und bietet auch keine Deutung an. Gelegentliche Musikakzente strukturieren den knapp zweistündigen Abend. Auf der Spielfläche im Salzburger Landestheater liegen Sperrholzbauteile herum, als wäre gerade das Bühnenbild einer vorhergegangenen Vorstellung zerlegt, aber noch nicht abtransportiert worden. Wieler stellt die Gedankensplitter Handkes genauso aus wie diese Kulissenbruchstücke. Das Bild, das sich aus ihnen zusammensetzen ließe, lässt sich allenfalls erahnen, nicht aber mit Gewissheit erkennen.
Manchmal beim Festhalten wollen eines Bildes entschlüpft mir dieses. Aber solch ein Entschlüpfen bedeutet mir ebenso viel wie das verlorene Bild, denn es geht mir vor allem anderen darum, mein Nichts zu erkennen.
Dass sich der Abend trotzdem nicht im Ungefähren der Assoziationen verliert wie in dichtem Schneeflockentreiben, ist Jens Harzer und Marina Galitsch zu verdanken. Harzer kann das Verspulte der Handkeschen Sprach- und Gedankenwelt bedienen und beherrscht dabei doch einen direkten Tonfall, der das Schwergreifbare plastisch werden lässt. Und Marina Galitsch schießt mit koboldhaftem Schalk und ebensolcher Stimme immer wieder dazwischen.
Nur nichts wissen, dann schon eher dann und wann. Weisheiten, kleine, die können wenigstens nichts schaden.
Ja, den Frieden, den gibt es nicht, den hat es noch keinmal gegeben.
Den ewigen Frieden aber?
Oh ja, doch.
Am Ende des Stücks tritt der Ich-Erzähler gewissermaßen aus sich heraus. Der Text wechselt in die dritte Person. Das wirkt, als würde sich der 83-jährige Handke selbst beim allmählichen Verschwinden hinterherblicken. Die eigene Endlichkeit setzt seinem endlosen Spiel vom Fragen Grenzen und tut es doch nicht. Wieder so ein Handke-Paradox. Denn natürlich werden die Fragen, die er stellt, in den Köpfen seines Publikums nachhallen. Peter Handke übrigens war bei der gestrigen Uraufführungspremiere von Schnee von gestern, Schnee von morgen zugegen und kam beim Schlussapplaus sogar auf die Bühne des Salzburger Landestheaters. Und es war, als läge ein zufriedenes Lächeln auf seinen schmalen Lippen unterm dünnen Schnauzer. Sein Werk wird ihn überdauern, keine Frage.
Schnee von gestern, Schnee von morgen, seit gestern Teil des Werks von Peter Handke. Bei den Salzburger Festspielen wurde es uraufgeführt. In den Kulturmeldungen mit Hanna Rau geht es zunächst um Kandidaten für das Jugendwort des Jahres.
Letztes Jahr war es das Crazy, jetzt stehen 10 neue Begriffe zur Wahl. Und inzwischen hat es schon Tradition, dass Nachrichtensprecherin Susanne Daubner die Auswahl auf verschiedenen Social-Media-Kanälen der Tagesschau präsentiert.
6-7, Crash-Out, Digger.
Du bist gut genug.
Gute Käse. Macker. Peak. Ragebait. Schere. Super.
Ob die Gesangseinlage in Kopfstimme jetzt Peak war, also sowas wie die Crème de la Crème, darüber sollen die Jungen entscheiden. Alle Ü30 können sich weiter wundern, dass es auch der Macker in die Auswahl geschafft hat. Ziemlich oldschool, oder?
Naja, Jugendsprache ist ja eigentlich gar kein so ganz neues Konzept.
So hat es der Linguist Roman Schneider vom Leibniz-Institut für deutsche Sprache einmal im Programm von Deutschlandfunk Nova formuliert. Ihre Karriere hat die Jugendsprache demnach schon vor mehreren hundert Jahren begonnen, nämlich als Studentensprache.
Vor ein paar hundert Jahren in der Studentensprache. So im 18., 19. Jahrhundert war ein krasser Fuchs ein unerfahrener Neustudent.
Der krasse Fuchs hat es 2026 leider nicht mehr unter die Top Ten geschafft. Die Abstimmung über die aktuelle Auswahl läuft seit heute unter jugendwort.de. Wie schnell Jugendkultur reift, zeigt ein Blick in die National Portrait Gallery in London. Dort hängt neuerdings ein Foto der britischen Popsängerin Charlie XCX, die mit ihrem Album Brad vor 2 Jahren die Göre salonfähig gemacht hat. Das Bild zeigt die Sängerin in rotziger Pose, wie sie mit bauchfreiem Top, offener Jeans und zerzausten Haaren an einer Wand lehnt. Was gestern noch Brett war, ist heute museumsreif oder sogar Weltkulturerbe. Die UNESCO hat die Kulisse des Filmklassikers Fitzcarraldo von Werner Herzog in die Liste der Weltkulturerbestätten aufgenommen. Vor der rosafarbenen Fassade des Amazonastheaters in der brasilianischen Stadt Manaus mimte Klaus Kinski den Wahnsinnsmenschen, der mitten im Urwald eine Oper bauen wollte.
Die Kulturmeldung mit Hanna Rau. Vielen Dank. Die Diskussion um Lehren aus dem Anschlag auf den CSD, Kritik an Friedrich Merz' Personalpolitik und die Waldbrände. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.